Herzlich willkommen bei Unicorn Ideas, das Format, in dem Samuel und ich über die Startup-Szene reden und sich am Ende zwei Geschäftsideen pitchen, die du klauen solltest. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, aber erstmal hallo an den Mann, der AI in Schweiz bringt. Samuel Schneider.
In Schweiz bringt alles, ja. Hi, Alex, ich hoffe, dir geht's besser als mir. Ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist, aber ich sehe heute besonders blendend aus, weil ich keine Kartoffelkamera mehr habe.
Du nimmst Bezug auf die Kritik an unserer letzten Folge.
Genau, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Ich habe auch hier so ein spezielles Setup mit der externen Kamera und da meinte dann ein User auf Instagram, was will der Typ uns was erzählen, über wie man gute Bewerbungsgespräche führen soll, wenn der so eine Kartoffelkamera hat in der Webcam. Falls die Person hier zuhört, ich habe mir das zu Herzen gekommen und nutze jetzt meine Laptop-Kamera.
Sehr gut, okay. Mute ja. Es unseren Hörern nicht, aber unsere Hörer am Podcast, die hören dich ja sowieso nur. Ja. Samuel, wir haben heute eine ganz besondere Folge. Was machen wir?
Wir haben uns jeweils drei Fragen überlegt, die wir uns gegenseitig stellen, mit Bezug aufs letzte Jahr oder auch so ein bisschen breiter nochmal, so ein bisschen als Jahresend-Review sozusagen. Ja, ist ja die letzte Folge jetzt dieses Jahr. Weißt du, wie viele Folgen Unicorn Ideas wir gemacht haben dieses Jahr?
Oh, es ist, glaube ich, die 34. insgesamt. Ich tippe mal, dass wir schon so 17 oder 20 gemacht haben, tippe ich mal.
Ja, cool. Also alle zwei Wochen, ja?
Ja, ungefähr.
Immer besser. Ja. Cool. Ja, aber ich freue mich mega. Ich glaube, wir haben da spannende Fragen vorbereitet gegenseitig und mal schauen, was da rauskommt.
Ja, ich habe so viel Content. Also kann sein, dass ich so ein bisschen was rein... ich habe zwei Mini-Geschäftsideen, die ich einfach mal so zwischendurch mal reinpitche. Ja. Vielleicht sogar drei. Aber alles zu seiner Zeit. wir brauchen einen Auslass für diese Ideen.
Also vielleicht bevor wir zu den Fragen kommen, ich habe noch so zwei, drei andere kleine Themen. Wollen wir jetzt zuerst zwei, drei andere kleine Themen machen und dann zu den Fragen kommen?
Ja, du kannst auch nicht warten. Ne? Klar, schieß los.
Und zwar wollte ich erstmal ein Update geben zu den Packages. Das hat dich ja immer super interessiert, also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe bei Journeyman, meiner einen Firma, haben wir da so eine Marketingaktion gemacht, wo wir einfach den Leuten so 20 super tollen Firmen ein Schweizer Taschenmesser geschickt haben, Schweizer Schokolade und gesagt haben, hey, wenn das nur so ein bisschen interessant sein könnte, was wir machen für euch, dann meldet euch doch bei uns. Und das haben wir nach Neuseeland, Australien, Kanada, USA geschickt. War vor knapp einem Monat, ja, am 13. November habe ich das erste Päckchen. Aufnahme heute ist 13. Dezember, dann kommt es dann raus, nächsten Montag wahrscheinlich. Das haben wir vor einem Monat geschickt und bisher erst eine Rückmeldung erhalten.
Nein.
Und so ohne, dass wir was gemacht haben. Und jetzt gestern ging es aber ab. Denn gestern kam erst eine Rückmeldung von einer, die hatte schon mal eine E-Mail-Sequence von uns erhalten und hat dann auf eine E-Mail-Sequence von uns geantwortet und gesagt, hey, okay, ich wollte eigentlich nicht mit euch sprechen, aber jetzt habe ich noch euer Päckchen erhalten. Mega cool und lasst doch mal sprechen im neuen Jahr. Und wir haben jetzt einen Termin für das neue Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das scheint was zu sein. Vielleicht ist es zu viel Aufwand für die Leute, den QR-Code zu scannen im Päckchen und dann mit mir einen Termin zu buchen. Vielleicht ist es einfacher, wenn sie das Päckchen gekriegt haben, dass sie dann nochmal eine Mail kriegen und einfach auf die Mail antworten können, ich will jetzt mit dir sprechen. Mhm. Und habe ich meiner Werkstudentin gesagt, hey, lass nochmal eine Mini-E-Mail-Sequence, also zwei E-Mails an die Leute rausschicken, die jetzt das Päckchen wahrscheinlich alle gekriegt haben. Wir haben gestern die erste Mail rausgeschickt, so im Sinne von, hey, hier ist Samuel, hoffe, du hast das Päckchen gekriegt, denn immer mit Zoll und so ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Hoffe, es hat alles gekriegt und ihr hattet Freude an der Schokolade und am Taschenmesser. Also null salesy. Und nächste Woche geht dann die zweite Mail raus, vor Weihnachten noch. Und auf die Mail gestern haben jetzt schon drei von 20 Leuten haben direkt geantwortet und gesagt, hey, ja, hab's gekriegt, vielen Dank, so toll, dass ihr das gemacht habt. Hat einfach noch keine Zeit, mich bei dir zu melden, aber lass im neuen Jahr sprechen. Also wir haben jetzt alleine durch diese Mail, also so dieser Zusatztrigger nochmal zum Päckchen, hat uns jetzt schon drei Meetings gebracht.
Mhm. Mhm. Von 20. Jetzt hast du vier insgesamt?
Jetzt habe ich vier insgesamt. Vier von 20.
Ja, findest du da, du hattest ja, glaube ich, gesagt, was hast du gesagt, 50% hatten wir am Anfang überlegt, ne, dass sich 50% zurückmelden.
Genau, also 50%, die sich ein Meeting buchen, ist bisher noch nicht wahr geworden, aber vielleicht hat es jetzt wirklich einfach nochmal diesen Zusatzdings gebraucht. Jetzt sind wir schon, also bis jetzt haben sich 25 schon gemeldet. Der eine hat gesagt, ist kein Thema für mich, aber vielen Dank. Also ich brauche es halt einfach nicht, fair enough. Und vier haben gesagt, ich würde gern sprechen. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Viertel, die sich gemeldet haben und nächste Woche geht ja nochmal eine Mail raus.
Das ist spannend, ja. Ja, vielleicht kriegst du da nochmal so 3 und dann kommst du, glaube ich, weil wenn du dann davon 50% close, dann bist du sehr positiv, was dein Return on Investment ist.
Wenn jetzt dann, wie gesagt, ein Kunde würde genügen für einen positiven ROI. Und ich habe mir sogar, wir haben uns sogar überlegt, nächste Woche dann zu sagen, wir schicken die zweite Mail und schicken gleich eine Termineinladung für die dritte Woche Januar mit. Also so einfach ganz frech, wir schicken gleich eine Termineinladung rein.
Ja, ich glaube, es geht darum, die Friktion zu reduzieren.
Genau.
Und dann einfach hast du den QR-Code, der ist ja schon eigentlich easy, aber dann dann habe ich die App nicht, dann geht das nochmal mit meiner Kamera-App oder muss ich da was runterladen? Keine Ahnung, einfach eine E-Mail. Genau. Ja, das ist
und
schlau.
Ich glaube, mit diesem Päckchen haben wir wie schon so einen positiven Grundtenor in ihrem Kopf gesetzt und dann brauchst du noch so einen kleinen Stupser und dann sagen sie, let's do it.
Also, würdest du noch mehr E-Mails schreiben? Also im neuen Jahr, dann würdest du dir nochmal so 5 raus haben, alle jede Woche oder so?
Also ich habe mir überlegt, vielleicht im neuen Jahr zu sagen, wir haben wieder 30 Firmen oder so und dann machen wir die 30 E-Mail-Adressen von diesen Leuten erstmal. Es gibt ja so Targeted Audiences auf Meta und Google. Da muss ich mal mit meinem SEA-Spezialisten sprechen, also Online-Marketing-Spezialisten, ob man die erstmal so ein bisschen mit Werbung bespielen kann. Also weißt du, dass sie uns dann schon mal auf Facebook gesehen haben etc., bevor sie das Päckchen kriegen, dann haben sie wie schon unterbewusst schon mal einen Touchpoint, dann kriegen sie das Päckchen und dann kriegen sie nochmal so eine kleine E-Mail-Sequence an 3 E-Mails zum Beispiel.
Das würde ich auch machen. Ich meine, was ist da das dann die Frage, wann ist man hartnäckig und wann ist man nervig? Und die Grenze ist wahrscheinlich fließend, ne? Also da, aber man du musst natürlich dranbleiben, ja? Wenn du da 50 Euro an Paket hinschickst, also da kannst du ruhig mal noch ein paar E-Mails hinschicken, finde ich.
Ja. Also. Nee, und darüber jetzt auch 2 E-Mails, let's see. Also wir müssen uns da rantasten und war ja auch klar, dass es beim ersten Mal nicht perfekt funktioniert, aber ich finde das jetzt schon ganz cool eigentlich. Werde ich auf jeden Fall dann ein Update geben im neuen Jahr.
Cool. Ich finde, wie gesagt, ich finde es mega cool. Wir haben darüber eine Geschäftsidee geschrieben, so eine High-End B2B-Sales-Agentur mit solchen, mit der Snail-Mail haben wir die, glaube ich, genannt. Genau. Finde ich super. Ich werfe noch mal ganz kurz einen random Gedanken rein, bevor wir zu den Fragen kommen. Ja, den muss ich nämlich irgendwo unterbringen. Und der ist, ich weiß nicht, entweder findest du den gut oder richtig bescheuert. Guck mal, viele so Schokoriegel, die werden so mit so einem Moment vermarktet. Ja, zum Beispiel Knoppers, 9:30 in Deutschland. Kennst du das? Gab es das auch in der Schweiz?
Ja, schon gehört.
War das dann 9:30 in der Schweiz? Knoppers, 9:30 in Deutschland. Das war so eine ganz große Marketingkampagne. Da hat jeder um 9:30, hat dann, war irgendeiner, der erst die erste Pause oder so.
Gab's bestimmt auch in der Schweiz, ja.
Okay, also 9:30 in Deutschland war so die, und es gibt Giotto, nichts passt besser zum Kaffee, ja, dass du eine Kaffeepause machst und dann Giotto da ist. Also viele Produkte versuchen sich zu einem gewissen Moment am Tag zu pitchen, ja, und dann sagen, dann denke ich dann halt an diesen Riegel.
Ja.
Oder Mars zum Beispiel, oder was ist das? Nee, Snickers, ja, wenn du mal wieder hungrig bist. Dieser kleine Zwischenhunger,
Du bist nicht dich selbst oder so und dann kommt so dieser,
dieser Zwischenhunger so nachmittags, irgendwie kein so. Und ich glaube, man braucht, also ich habe das jetzt in den letzten Tagen sehr oft gespürt, ich glaube, es braucht so eine, man müsste einen anderen Moment vermarkten, nämlich der, ich stehe jetzt nicht mehr von der Couch auf Moment. Weißt du, was meine ich damit? Also kennst du das, wenn du Kinder hast?
Der Fernseher
und du hast, du hast einfach keinen Bock mehr aufzustehen. Du hast den ganzen Tag ein bisschen Kindern hinterhergelaufen, hast dann auch die Kinderzimmer aufgeräumt und hast dann auch irgendwie in dem Badezimmer mit den Kindern gekämpft. Und dann legst du dich, schlafen die und du legst dich auf die Couch und denkst einfach, jetzt stehe ich nicht mehr auf. Und ich glaube, das wäre ein toller Moment, um einen Schokoriegel zu vermarkten, weil, das würde ich auf jeden Fall bei mir sehr gut ankommen.
Ja, okay. Wie kommst du auf das?
Bisschen random.
Ja, aber ey, spannend, ja. Aber ich bin da null in diesem B2C-Food-Business drin. Aber ja, macht ja irgendwie Sinn, dass man dann so diese Assoziation hat im Kopf.
Ich glaube, das ist wirklich Zeit für eine Repositionierung von irgendeiner Marke, die gerade struggelt, das mal darauf zu pitchen. Also es ist wirklich eine völlige random Idee. Ich lag auf der Couch und habe gedacht, mein Gott, das muss man mal pitchen. Aber ich sehe schon, ich habe mir Schoko reingezogen. Ich sehe schon, bei dir kommt das nicht so an, aber dann lass uns doch einfach schnell rübergehen zu unseren Fragen. Soll ich die erste stellen oder möchtest du?
Ja, mach doch du mal.
Dann stelle ich. Meine erste Frage an dich, lieber Samuel. Samuel, 2023 war ein verrücktes Jahr. Wir haben letzte Woche einen Podcast mit Florian Heinemann veröffentlicht. Da haben wir auch zurückgeblickt. Und die Überschrift von dem Interview war so ein bisschen, wie schizophren das Jahr war. Ne? Denn einerseits hast du hier Krisenmodus in Deutschland, irgendwie gefühlt, alles geht bergab. Ja, Krisenmodus, das Wort des Jahres, alles hakt, die Bahn fährt nicht.
Ist Krisenmodus das Wort des Jahres?
Ja, Krisenmodus, Wort des Jahres, finde ich gut. Und gleichzeitig hast du diesen Hype, ja, diesen AI-Hype. Und irgendwie alle denken, wir werden jetzt alle Unternehmer und alles wird super produktiv. Also fast ein schizophrenes Jahr. Und deshalb ist meine erste Frage so ein bisschen darauf bezogen. 2023 hatten natürlich auch viele so Personen, die besonders rausgestochen sind, die man vorher vielleicht gar nicht kannte. Und deshalb meine Frage, mit welcher Person wärst du in 2023 gerne Mittagessen gegangen?
Also prinzipiell, und ich glaube, die Frage hatte ich mir selber schon ein paar Mal gestellt, ich habe eigentlich gar kein Interesse, mit irgendwelchen Politikern oder so essen zu gehen. Also
Olaf Scholz.
Ja, nee, null Bedürfnis. Ich glaube, ich muss erstmal Ausschlussverfahren machen, glaube ich, bevor ich jemanden finde. Ich hätte auch kein Interesse, mit irgendwelchen Konzernchefs oder so essen zu gehen. Denn ich glaube, so persönlich, ich bin halt total in diesem Doer-Modus. Ich blicke übrigens einfach so, FYI, total positiv auf die Welt. Ich glaube, es gab noch nie eine coolere Zeit zu leben. Ja, wir haben mega technologische Fortschritte. Es läuft was. Ich glaube, auch wenn man sich so die Armutskurve weltweit anschaut, klar, da gibt es immer wieder Fluktuationen, aber es geht prinzipiell überall in die positive Richtung. Also ich bin da super optimistisch. Also kein Politiker, keine Konzernchefs. Ich glaube auch so jemand wie Elon Musk oder so, das wäre mir zu weit weg von dem, was ich jeden Tag mache. Ah, doch, ich weiß wen. Ich glaube, ich würde gerne mit Alex Hormozy Mittagessen gehen mal. Weißt du, wer Alex Hormozy ist?
Der hat einen sehr beliebten Podcast, der steht immer über uns in den Charts.
Ja, also ich kenne ihn überhaupt nicht wegen seinem Podcast, sondern ich kenne ihn wegen seinem ersten Buch, das heißt 100 Million Dollar Deals. Und Alex Hormozy ist so ein Self-Made-Millionär aus den USA, der ist, glaube ich, auch so anfangs 30, hat schon ein ziemlich großes Vermögen und er ist ein totaler No-Bullshit-Unternehmer. Ja, auch so wie er seine Bücher schreibt, ist halt immer so Kindergarten-Level, ja, so just get the basics straight und so, du musst ihnen was Wertvolles geben, du musst Kunden kriegen, um das, mach ABC richtig und dann kommt halt D raus. Also wirklich so no bullshit, sehr geradeaus. Und er sagt halt viele Sachen, die halt auch einfach stimmen. So im Sinne von zum Beispiel, es geht nicht darum, die kreativste Idee zu haben, sondern es geht darum, halt am längsten durchzuhalten und halt das immer mehr vom Gleichen zu machen. Und das muss überhaupt nicht fancy sein, das muss überhaupt nicht kompliziert sein, sondern etwas Einfaches, das man richtig macht, kann halt richtig gut funktionieren. Und ich glaube, mit ihm kann ich mich sehr gut identifizieren, weil der halt einfach profitable Businesses aufbaut. Der kauft jetzt auch mittlerweile profitable Businesses auf oder investiert in profitable Businesses, um sie dann weiter hochzubringen. Der hat einen sehr straightforward Approach. Der nutzt keine irgendwelchen fancy BWL-Terms, die wir Deutschen und Schweizer, glaube ich, schon auch gerne nutzen, um so ein bisschen zu sugarcoaten, ja. Und ich glaube, mit ihm würde ich mich gerne mal treffen. Einfach so ein bisschen zum Austausch, weil ich glaube, der ist einfach so no bullshit.
Das ist ein super, darauf habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, der ist so ein bisschen immer so leicht an meinem Radar, auch so bei Twitter oder keine Ahnung wo. Aber ich habe noch nie mich mit ihm beschäftigt. Vielleicht lese ich mal das Buch von ihm.
Ja. Hört sich cool an. Also es gibt wie 100 Million Dollar Deals und da, er sagt, mach dein Produkt nicht günstiger, sondern gib deinem Produkt halt so viel mehr Wert, wenn es eine Dienstleistung ist, dass du das hochpreisig verkaufen kannst. Also das versuche ich zum Beispiel mit Nexusflow so ein bisschen. Oder jetzt, er hat ein neues Buch, 100 Million Dollar Leads. Ja, also wie macht man richtig Marketing? Wie verpackt man sein Produkt so, dass es ein Must-Buy ist? Und dann, wie kriegt man die Leads dazu? So, das sind die zwei Bücher, die er jetzt geschrieben hat. Und ich finde, das ist so einfach geschrieben, so no bullshit, war ich wirklich impressed.
Stark. Ja. Soll ich auch mal meinen nennen, meine Person?
Ja, sag mal, wir können ja immer so gegenseitig so ein bisschen, ist ganz spannend.
Ja, ich fand dieses Jahr ja unglaublich, was die Konzernpolitik anging. Ja, du hattest Elon Musk versus Mark Zuckerberg im Cage Fight. Das war auch eine Episode diesen Jahres, ja, wo die gegeneinander kämpfen wollten. Dann gab es natürlich das ganze OpenAI-Drama mit Sam Altman, der gekündigt wurde, dann wieder da war, dann kurzzeitig war OpenAI geacquired von Microsoft, ja, dass alle darüber gehen. Das war ja ein ziemliches Drama. Für mich, mein Tech-CEO des Jahres ist Satya Nadella, aber ich würde mit einer ganz anderen Person gerne zu Mittag essen gehen. Denn für mich war ich, auch diese Person habe ich eher so am Rand mitbekommen, aber es ist Taylor Swift.
Taylor Swift.
Taylor Swift. Ich bin ein Swiftie.
Da komme ich gleich wieder mit Nia Chuba, ja?
Ja, genau. Aber ich finde, die Musik finde ich, die hat ein paar gute Lieder, aber ich bin jetzt kein Swiftie, ja? Ich höre jetzt keine, ich kann jetzt nicht deren Lieder sagen. Und ich weiß auch gar nicht,
ob Swifties, so, ja?
Swifties, ja, das weiß ich. Ja. Ich wäre wahrscheinlich auch kein guter Konzertgast, weil ich kenne einfach nur die größten Lieder, glaube ich. Aber die Frau hat für mich einen Bereich, nämlich Live-Konzerte und das Vermarkten von Musik in die Stratosphäre gebracht dieses Jahr. Die hatte nämlich eine Tour, die hieß Eras, also so Zeitalter, so Eras, weißt du so?
Ära, ja.
Ära, genau. Und die hat mit dieser Tour 4,1 Milliarden Dollar verdient.
What?
4,1 Krass. Milliarden also,
sie,
Dollar.
Sie selber oder Umsatz?
Das war der Umsatz der Tour, da hast du mich natürlich okay. Sofort erwischt. Aber das war, ich gucke gerade. The biggest windfall is headed straight to Swift, who stands to make as much as $4.1 billion from the Eras Tour. Also tatsächlich, die ist jetzt, war schon, glaube ich, Multimilliardärin, aber, und überleg mir, das ist so eine gigantische Dimension, was sie da erreicht hat. Und ich war neulich am Bahnhof hier in Berlin und bin durch das, war viel zu früh und dann bin ich da irgendwie durch das Zeitschriftenregal gegangen. Es gibt Taylor Swift Zeitungen, weißt du, die nur für diese Tour gemacht wurden. Die hat das noch ins Kino gebracht, wo man dann alle, die kein Ticket bekommen haben, dann nochmal das im Kino gucken konnten. Die hat das so krass vermarktet und die hat das auch so vermarktet, dass sie nicht so der Geld, also da kann man ja auch ganz schnell mal überdrehen und dann ist man so der Geld, dass man zu Geld geil, weißt du, und dann wollen die Fans das wieder nicht. Aber das hat die geschafft, was ich unglaublich finde, so viel Geld zu verdienen und trotzdem Time Person of the Year zu werden. Also nicht gerade halt nicht irgendwie so unsympathisch zu wirken, dass sie jetzt jeden Euro aus den Fans rauspresst. Und dadurch, dass die, diesen Wirtschaftszweig Konzerte auf ein völlig neues Level gebracht hat. Und guck mal, es gibt schon Rolling Stones, Coldplay, U2. Ja. Es ist ja nicht seit gestern erst. Deshalb finde ich das super spannend und ich würde gerne mal mit der Mittagessen gehen, um mal zu verstehen, ist das so ein großer Plan? Hat die nur gute Berater? Ja. Ja. Was steckt dahinter? Das würde ich gerne verstehen und vielleicht singt sie mir auch ein Lied.
Vielleicht singt sie dir auch ein Lied live am Mittagstisch. Vielleicht eine Frage und dann können wir eine Anschlussfrage und dann können wir zu meiner ersten Frage kommen. Was macht sie denn zusätzlich oder anders als irgendwie eben die Rolling Stones oder alle anderen? Ist es einfach dieses Media Play, das sie hier noch zusätzlich dann hat?
Ja, ich denke, die denkt das völlig anders. Die hat alles, genau, jede Facette ihrer Tour ist vermarktet, hat Content, na Social Media hat sie bespielt. Ich finde, das ist eine unglaubliche, die hat das einfach in einer völlig neuen Bahn gedacht, ja.
Aber eigentlich ist es ja schon so, dass, woran wir auch immer denken, wenn du schon Content machst, also bei ihr Lieder, dann sollte man das auch einfach über alle möglichen Kanäle ausspielen und sie hat das einfach sozusagen zur Perfektion getrieben.
Mhm. Ja, absolut. Ja, das kann man wohl sagen. Ja.
Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerker-Stellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz. Und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge.
Cool, ja, also Alex, bist du ready für deine erste Frage?
Ja, schieß los.
Was würdest du denn dem Alex am 01.01.2023 für einen Tipp geben mit dem Wissen, was du heute hast?
Ich glaube, also erstmal logisch, kauf Aktien von Nvidia. Ich glaube, das ist einfach ein allererster Tipp. Diese Aktie, warte, ich gucke mal parallel. Aber diese Aktie ist, die ist völlig explodiert. Und das finde ich, guck mal, ich bin gerade auf der Seite, die ist von, die war Anfang des Jahres, am 01.01.2023, war die Aktie bei 138 Euro. Und die ist auf Ende des Jahres auf 437 Euro gestiegen.
Krass.
Und was ich da so krass finde, ist, der ganze AI-Hype, der ging ja schon so im Oktober, November los. Da dachte man, oh wow, krass, ChatGPT geht durch die Decke. Das heißt, da wäre immer noch ein Zeitpunkt gewesen, Anfang des Jahres, da, wenn man dann dieses Second-Order-Effekt sich überlegt. Ja. Das ist sowieso eine kleine Geschäftsidee, über die ich noch nachdenke, ist, ich würde gerne einen Chatbot bauen, wo ich was reingebe, wie zum Beispiel AI, Durchbruch von AI. Und dann würde ich gerne die Second- and Third-Order-Effekte von so einer Innovation brainstormen. Also das dann zum Beispiel...
Und wie lange das geht.
Genau. Also wie zum Beispiel das... das ist ja ein Second-Order-Effekt. Also First-Order-Effekt ist OpenAI, die Bewertung explodiert. Ja, weil die natürlich direkt in dem Bereich AI sind. Ja, aber es gibt auch Second-Order-Effekte und das ist halt Nvidia, weil plötzlich brauchen alle Leute Grafikkarten, um diese Compute-Power aufzubauen, um diese ganzen Rechnungen zu machen. Und das ist halt ein Second-Order-Effekt. Ja, plötzlich geht das total hoch. Und genauso auch, vielleicht gibt es irgendwie, ich habe jetzt neulich gesehen, da war Elon Musk im Gespräch mit, ich glaube, Lex Friedman, der hat jetzt gesagt, ja, jetzt sind gerade Chips in Short Supply, aber das wird sich ändern und dann kommt was Neues in Short Supply. Ich muss gleich mal raussuchen, was das war, ja. Also es gibt so Second and Third Order. Und noch ein Beispiel, es gibt so eine neue Abnehmspritze, die heißt Ozempic. Das ist so eine Spritze und dann nimmst du ab.
Diabetes, oder? Diabetes-Spritze, nicht?
Ja, genau, aber damit nimmst du auch ab. Also das ist, die ist total effektiv. Und jetzt kannst du dich ja auch fragen, okay, was ist denn der Second-Order-Effekt davon? Zum Beispiel, mal ganz in die Tüte gedacht, keine Ahnung, McDonald's-Aktien. Haben die Leute überhaupt noch Bock drauf, weißt du? Und wollen die das alle nicht mehr essen? Oder irgendwie so zuckrige Drinks? Oder aber auch, sind die Leute jetzt, finden die sich alle attraktiver und kriegen die alle mehr Kinder? Also muss alles nicht stimmen, aber man kann ja so weiterdenken. Und da hätte ich gern mal so ein Modell, ein AI-Chatbot, der mal so ein bisschen brainstormt, was eigentlich die Second- und Third-Order-Effekte sind. Weil da habe ich manchmal das Gefühl, ich habe mich auch bei Covid, gut, da habe ich über andere Sachen nachgedacht, als in die Börse zu investieren. Aber auch da hätte man sich ja auch relativ schnell denken können, ja gut, das hätte ich mir aber auch denken können, ja, dass jetzt zum Beispiel Kreuzfahrten jetzt vielleicht, die Aktien von Kreuzfahrtschiffen jetzt vielleicht sinken oder dass irgendwie jetzt Zoom-Meetings boomen, weißt du, dass die sind, da hätte man auch drauf kommen können. Manchmal ärgere ich mich, dass ich dann diese Züge verpasse in diesen Second- und Third-Order-Effekts.
Bei Ozempic, also ich finde das ganz spannend, denn Ozempic könnte man jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade an Zulieferer von Ozempic gedacht. Aber weißt du, du sagst, hey, eigentlich kann man sich mal anschauen, wer sind die Zulieferer von diesen, von Ozempic, ist übrigens ein Diabetesmittel und da gibt es tatsächlich im Moment Probleme, weil die es wirklich brauchen, also die wirklich Diabetes Typ 2 haben, jetzt zu wenig davon haben, weil alle das wollen zum Abnehmen. Aber jetzt können wir mal schauen, wer sind die Zulieferer von Ozempic und dann eigentlich in die investieren. Das ist ja das Gleiche übrigens wie mit Elektromobilität. Ja, alle wollen Elektroautos, das heißt wahrscheinlich, jemand muss mal die Ladeinfrastruktur bauen. Das ist ja so ein bisschen das gleiche Prinzip.
Mhm. Ja, total. Ja, also und da hätte ich einfach, ich würde das nutzen. Ja, stell mal vor, ich würde da 20 Euro im Jahr zahlen, dass 20 Euro im Monat meinetwegen, dass ich mal sagen kann, ach guck mal, jetzt habe ich gerade diese Sache gesehen, ich glaube, die verändert was, komm, lass uns mal zusammen brainstormen oder was ist in der Historie passiert, ja, zum Beispiel Leitzinsen steigen, auch da kannst du ja, okay, die Leitzinsen, da hat einer gesagt, von der Fed gesagt, die Leitzinsen werden höher sein, als ihr denkt und sie werden länger hoch sein, als ihr denkt. Und das ist ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte passiert, ja? Was passiert, wenn Leitzinsen steigen? Auch das hätte man sich ja super einfach mal gucken können, ja, Tech-Stocks gehen runter. Das sind ja alles keine...
Benko geht unter.
Ja gut, ja vielleicht, ja. Im Immobilien werden es schwer haben. Also das fände ich eine total seriöse Form, selber mal interessant. Wenn man schon Stockpicking macht, dann hätte ich doch gern so einen kleinen AI-Co-Piloten, der mir so ein bisschen auf die Historie zurückgreift oder auf mir sagt, okay, das könnte passieren. Meine kleine Geschäftsidee Nummer 2 da drin. Die muss ich noch ein bisschen detaillierter, ich schreibe irgendwann mal auf die Website.
Nee, aber das macht total Sinn und ich glaube, also in der idealen Welt würde man sich irgendwie einmal pro Monat 2 Stunden hinsetzen und sich dann solche Themen anschauen, sich das überlegen, aber ich bin, also persönlich, ich habe einfach das Problem, vor allem wenn es so um Investments geht und da können wir gerne weitermachen, ich habe für mich einfach gemerkt, ich mache einfach einmal pro Monat irgendwo in ETF rein und ich bin einfach so in meinem Operationellen drin, jetzt mit Journeyman und mit meiner anderen Firma, dass ich glaube, meine Zeit ist einfach da besser investiert, als auch wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro dann in Nvidia investiert hätte und da jetzt das Vierfache hätte, also 4.000 Euro, glaube ich trotzdem, dass jetzt die Energie, die da reingeflossen wäre, wahrscheinlich besser, na gut, jetzt behaupte ich, ich habe einen Stundenlohn von 2.000 Euro, aber ich glaube, die Energie ist für mich im Moment noch besser eingesetzt, halt den Return auf meine Businesses zu kriegen. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Und vielleicht dann in Zukunft, in ein paar Jahren, falls mal da ein bisschen mehr Kapital da ist, dann kann man sich solche Themen detailliert anschauen. Aber ich finde es eigentlich prinzipiell mega spannend, aber ich bin da einfach so ein Novize im Aktien-Stockpicking und in der Analyse, dass ich mir das einfach auch nicht zutraue meistens. Mhm.
Ich habe aber noch eine andere Antwort auf die Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zeit schon überstrapaziere. Also Nvidia, das finde ich einfach, ich finde es einfach immer wieder verrückt, wie solche Aktien doch nochmal so krass abgehen, ja? Also, dass man doch immer noch eine Chance hat, sein Geld zu verdreifachen.
Ganz kurz, ich hatte sogar, glaube ich, im Januar oder Februar habe ich auf einen Nvidia-Kurs geschaut und da war er ja schon mega abgegangen und dachte mir, nee, der ist jetzt schon zu hoch.
Ja, das, aber dann, keine Ahnung, man weiß auch nicht, dann fällt er wieder. Also ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe auch Schrottaktien gekauft wie Peloton. Ich bin ja ganz und gar nicht der Börsenguru, ja. Ich habe Peloton gekauft. So, also da ärgere ich mich am meisten drüber, ja. Diese Peloton kennst du, das sind diese Fahrräder, ja. Und die schmieren halt ab minus 95%, die sind ganz unten in meinem Depot. Also ich bin ja alles andere als der Börsen. Hört nicht auf meine Aktientipps, das will ich damit sagen. Ich habe
auch so Delivery Hero oder so, 90% im Minus. Ja.
Also ich habe da auch meinen Fair Share von uns. Aber ich habe einen eigenen Tipp, der vielleicht ein bisschen more actionable ist für unsere Hörer. Denn ich habe dieses Jahr auch angefangen, den Newsletter aufzubauen von Digital Optimisten. Und der ist mittlerweile ziemlich groß. Wir haben weit über 10.000 Leute auf der Liste. Und der macht auch richtig Spaß. Und da am 1.1. habe ich mich gefragt, da wusste ich noch gar nichts, wie man so ein Newsletter aufbaut. Wo kriegt man, also drei Fragen, ja, schaffe ich es überhaupt, den Content, was für ein Content muss ich überhaupt schreiben? Zweite Frage, okay, wie wächst der? Wie kriege ich neue Abonnenten? Und dritte Frage, okay, wie kann ich sowas denn auch mal monetarisieren? Ja, also wie kann ich da zumindest das, was ich in die Werbung reinstecke, dann auch irgendwann wieder mal zurückbekommen durch vielleicht Werbepartner oder andere Angebote? Ja. Und ich wusste gar nichts am Anfang des Jahres. Und was ich gemacht habe, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann, ist, oder welchen Tipp ich mir geben würde, ist, Partnering goes a long way. Denn was ich damals gemacht habe, ich habe damals sehr stark mich so eingelesen, ja, habe so Podcasts gehört, habe ein bisschen versucht, das besser zu verstehen. Aber was ich hätte machen sollen, was ich dann erst Mitte des Jahres gemacht habe, ist, mir 10 Leute zu suchen, die das schon gemacht haben in Deutschland oder die das gerade machen, ja? Und dann so eine Art Mikro-Support-Netzwerk zu bauen, wo man dann sagt, guck mal hier, ich habe gerade das Problem, ah ja, das hatte ich vor 3 Wochen auch, ich habe so gemacht, weißt du? Und mittlerweile und seit Mitte des Jahres hab ich eine ich nenne sie mal Mikro-Support-Netzwerk-Gruppe auf WhatsApp, wo so 5 Newsletter-Schreiber drin sind und wir uns fast täglich darüber austauschen, was man eigentlich machen kann. Was hat geklappt, ja? So kleine Fragen, weil Winback Inactives, ja? Also Newsletter, Leute, die lange seit 6 Monaten die E-Mail nicht mehr geöffnet haben. Wie gewinne ich die zurück oder lösche ich die einfach? Best Practices. Irgendwelche Sachen, die man gelesen hat. Und das führt dann auch dazu, dass man viel schneller auf neue Ideen kommt. Zum Beispiel, es wäre jetzt sehr einfach für uns zu sagen, guck mal hier, ich habe einen neuen Werbekunden. Hey, liebe was weiß ich, XY auch in der Gruppe, wie wäre es denn für dich? Das wäre ein super Fit, ja? Und dann gibt das alles so ein bisschen mehr, dann fühlt man sich nicht wie ein Einzelkämpfer. Also ich finde diesen Ansatz, sich ein kleines Mikro-Support-Netzwerk zu bauen zu den Fragen, finde ich super schlau und das würde ich viel mehr machen, wenn ich Probleme hätte oder wenn ich Fragen habe in der Zukunft, weil dann und wenn man sich dann auch noch freigebig hilft, das ist wirklich cool, dann wird's wirklich mehr, als man alleine erreichen kann.
Hey, ich finde das eine mega Idee und ich kenne ja mega viele Construction-HR-Startups. Ich habe mir jetzt gerade mal überlegt, eigentlich könnte ich das mal starten für so Construction-HR-Startups, die so im ähnlichen Space sind. Mikro-Supports ist...
Ja, aber das ist eine super Idee. Also ich glaube, das hat Peter Thiel hat das auch gemacht. Der hat das Jam-Sessions genannt. Einfach einladen oder, keine Ahnung, ein Fußballspiel gucken gehen oder irgendwas, ist auch egal, zum Hertha-Spiel gehen oder Billard spielen oder einfach nur zu Hause sitzen und irgendwas trinken oder, keine Ahnung, Mario Kart spielen oder so. aber warte, und dann einfach die Leute zusammenholen und sagen, komm, wir machen jetzt mal 4 Stunden lang, reden wir einfach mal drüber. Ja, hier ist Free Zone, hier klaut keiner was, das sind die Themen. Und das zu facilitaten, da der Moderator zu sein, das finde ich, ist sehr belohnend.
Ich glaube, je nischiger, desto besser. Dann sind es ja so Mini-Konferenzen dann eigentlich, ja? Je nischiger und spezialisierter, desto besser. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, ich habe auch so ein so Support-System hier in Berlin. Da sind so andere Gründer mit bei, das ist ein bisschen genereller. Und was ich halt spannend finde an diesen Systemen, das sagst du jetzt auch, die sind alle so ein bisschen online. Das ist immer, vielleicht vor 10, 20 Jahren wäre es noch so gewesen, man ist in Lions Club gegangen oder in Rotary oder sowas und hat sich da dann physisch getroffen. Und ich glaube jetzt so persönlich, ich gehe schon noch ab und zu so Mittagessen mit Leuten, aber mittlerweile ist es so einfach, diesen Austausch halt auch auf digitaler Ebene zu machen. Mhm. Und darum, ich bin schon überzeugt, dass viel halt dahin geht, dass man sich auch eben so informell über eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel austauscht. Das ist auch, die Friktion ist ja viel tiefer. Also wenn man jetzt sagt, wir treffen uns jetzt hier irgendwo zum Lunch nochmal und tauschen uns das aus, das ist ja auch, ich bin da mega Fan von, das halt auch digital zu machen.
Ja, kann ich jedem empfehlen. Also das selber zu initiieren, finde ich super. Ja. Das wäre mein Tipp für das Jahr.
Ja, cool.
Soll ich die nächste Frage machen?
Sachen zusammen. Ja, gerne.
Okay, dann ist meine nächste Frage für dich. Welches Investment hättest du dir in 2023 lieber gespart? Und was meine ich mit Investment? Damit meine ich auch sowas wie, in welchen Prozess hast du investiert? Welches Projekt hast du investiert? In welchen Kunden hast du investiert? Guck mal, Market Outreach Prozess, ja? Oder was weiß ich? Also welches Investment hast du gemacht, dass du im Nachhinein sagst, boah, das war echt unnötig? Mhm.
Gut, ich glaube, vorab muss man, glaube ich, mal sagen, alle Dinge, die man tut und die dann nicht funktionieren, sind ja Teil des Prozesses. Ich sehe halt prinzipiell Investments in gewisse Dinge, die auch dann nicht funktionieren, auch als Teil des Prozesses, das zu finden, was man schlussendlich tun will. Ja, also das mal vorab. Und darum sticht für mich jetzt im Jahr 2023 nicht eines besonders hervor, das halt so, wo ich sage, okay, das hätte ich lieber gar nicht gemacht. Mhm. Ich glaube, ich kann, glaube ich, ehrlich sagen, alles, was ich 2023 gemacht habe, hat mir Spaß gemacht, hat mich in irgendeiner Weise weitergebracht und ich würde nichts grundsätzlich nicht machen. Wenn ich aber jetzt eins auswählen würde, eins meiner Ziele 2023 war halt neben Journeyman noch eine zweite Geschäftsidee sozusagen zu entwickeln, die ich dann starten will. Das ist jetzt schlussendlich Nexus Flow. Und da waren aber anfangs schon 2, 3 andere Themen da. Zum Beispiel habe ich eine Weile mal, es gibt ja in Berlin den AI Campus, also es ist sozusagen so ein großer Coworking Space, der nur für Firmen sind, die im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs sind.
Rasmus Rothe, der Gründer, super spannender Typ, haben wir auch schon im Podcast. Ganz spannendes Gespräch mit ihm geführt. Hm?
Und der Gründer von Merantix ist ja, Merantix betreibt diesen AI Campus, ist ein Schweizer, das ist der Adrian Locher. Also auf jeden Fall coole Jungs. Und ich habe dann Mitte des Jahres mal mit einem gesprochen, der entwickelt Immobilien, beziehungsweise nicht nur Immobilien, der entwickelt vor allem so Land, um dann da Serverfarmen draufzustellen. Und da hatte die Idee von einem Handwerker-Campus. Ja, also gesagt, hey, lass uns in Berlin einen Coworking-Space schaffen für einmal VCs, die in so Construction-Startups investieren wollen, dann vielleicht auch kleine Handwerkerfirmen oder Startups in dem Space und dann vielleicht irgendwie noch so staatliche Institutionen, ja, das Wirtschaftsministerium kriegt dann da noch so ein Working Space, weil sie in Fachkräfte investieren wollen, etc. Und das habe ich parallel mit 2, 3 anderen Ideen, unter anderem auch Nexus Flow, evaluiert. Wir haben da auch ein paar Meetings gemacht, haben uns natürlich auch schon mal so ein paar Immobilien angeschaut und der war dann schon so, ja, ich will das kaufen und er kennt dann einen Investor, der kann dann da Geld geben und so. Und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verlaufen und es war ein cooles Learning, es wäre auch so ein bisschen mein Bereich gewesen. Ich glaube, darum hat er mich auch angesprochen als potenziellen Mitstreiter. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo ich sagen muss, das ist jetzt nichts, was ich jetzt weiterverfolgen würde, oder das habe ich dann abgeschrieben. Das wäre so das Größte wahrscheinlich. Aber ich finde, auch das hat sich trotzdem gelohnt anzuschauen, weil ich habe da auch wieder neue Sachen gelernt. Ja, ich habe mal gelernt, wie finanziert man sowas überhaupt? Es gibt da anscheinend Optionen, um größere Gebäude zu kaufen. Wenn man das Geld jetzt noch nicht hat, dann kann man sich eine Option kaufen. Und also da habe ich dann viel über den Real Estate Sektor gelernt während unserer 2-3 Meetings, aber habe dann auch gemerkt, okay, da pocht mein Herz nicht so für. Und ich glaube, das ist so viel operationelle Overhead dann. Oder auch wie man das strukturiert mit mehreren verschiedenen Gesellschaften und so, das war mir dann so ein bisschen zu komplex.
Mhm. Verstehe, ja. Ja, cool, aber es ist, ja, da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Am Ende ist es ist ja manchmal schwer zu sagen, was ist eine kleine Blüte, die dann am Ende doch zu einer schönen Blume wird und was ist einfach verlorene Zeit, ne? Und ich glaube, genau. Manchmal hat man auch Sachen gemacht, wenn man zu viel im Jahr sagt, also dann hat man natürlich das Problem, dass man nicht so richtig den Fokus hat, aber man hat dann auch halt wahnsinnig viel gemacht, ja, und hat auch viele Leute kennengelernt und auch mal sich selber ausprobiert, was einem eigentlich Spaß macht, sich die Chance gegeben zu merken, was einem Spaß macht und was nicht. Deshalb ist das immer so eine schmale Grat, finde ich, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Sachen Ja sage, dann denke ich ganz oft so, ja, sollte ich jetzt lieber Fokus haben, ja, soll ich lieber Nein sagen oder sollte ich dem Ganzen mal ein bisschen eine Chance geben? Ja. Das ist, ja, solange ich keine Zauberkugel habe.
Ich glaube, da so eine gute Rule of Thumb ist, oben lieber mehr reinschmeißen, also wenn wir das als Funnel sehen, ja, so als Conversion Funnel, dann sage ich immer, hey, vielleicht schaut man sich eine Sache pro Monat an, einfach so aus Spaß, und aber sagt, hey, da investiere ich maximal eine halbe Stunde rein, und dann zieht man jedes halbe Jahr mal eine Sache weiter. Ja, so, ich glaube auch, also bei diesem Handwerker-Campus-Ding, da hatte ich letztendlich 2 Meetings oder 3 Meetings, da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und ich glaube, die Kunst ist es halt, ab und zu was Ja zu sagen, aber sich dann zu überlegen, was ist jetzt der minimalste Effort, den ich betreiben muss, um für mich zu evaluieren, ob das was ist, wo ich mehr Zeit rein investieren will. Also welche Fragen muss ich jetzt schon stellen, damit ich für mich weiß, ist das was ich weitermachen will oder nicht? Und ich glaube, dann kann man schon sich so alle jeden Monat 2-mal eine neue Idee anschauen oder mal ein spannendes Gespräch führen und dann einfach ziemlich schnell dann mal Nein sagen, sobald man ein bisschen mehr Informationen hat.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich sehr gut, ja. Ich meine, man muss ja auch wissen, dass es, das ist ja auch eine privilegierte Situation, dass du von einer Person angesprochen wirst, weißt du, die dann offensichtlich finanzielle Mittel hat, um sowas durchzuziehen. Das ist ja, da wird man ja nicht, wenn man gerade frisch aus der Uni kommt oder wenn man gerade, weiß ich nicht, gerade Matura gemacht. Hast du auch Matura bei euch?
Matura, ja, oder Matura. Abitur
ist es ja bei euch. Ja, langsam habe ich meine Schweizer Begriffe aber drauf.
Ja, siehst du.
Das, weißt du, da wird man ja, da interessiert einen ja keinen und deshalb ist es manchmal auch, da denkt man sich, okay, ich habe gerade auch, da kann ich noch nicht drüber sprechen, aber ich habe gerade auch eine ganz spannende Anfrage zu bei Digital Optimisten, die über die ich glaube ich im neuen Jahr mal spreche, die auch, wo ich auch gerade überlege, is it worth my time, weißt du? Und ich versuche jetzt eher zu verstehen, was sind eigentlich die Kriterien, nach denen ich entscheiden muss, ob es worth my time ist. Und also ich versuche mehr zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen im neuen Jahr? Was sind wirklich die Dinge, die jetzt digitale Optimisten nach vorne bringen? Was ist Nummer 1 ist, Wert für die Community rund um das Thema smarte Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht, ja?
Ja.
Dann das heißt, hey, ich will tolle neue Podcast-Gäste ranholen, ja, die noch nicht ihre Geschäftsideen geteilt haben, wo man sich wirklich fragt, Mensch, was hat der denn für Geschäftsideen oder sie denn für Geschäftsideen? Aber auch Sachen anbieten, die genau darauf einzahlen. Und das, wenn mir das klar geworden ist, dann versuche ich alles andere rauszustreichen, was weniger Chance hat, darauf einzuzahlen. Ja. Aber ich höre mir auch immer mal 1-2 Sachen an, ja.
Aber ich glaube, das ist eine gute Sache. Also wenn man sich sagt, ich setze mir Ende des Jahres Ziele, und letzten Jahres war es ja bei mir das Ziel, ich will neben Journeyman eine zweite Sache mir tiefer anschauen, dann hat man ja ein ganz klar definiertes Framework. Man schaut einfach jedes Mal, wenn eine neue Anfrage kommt, schaut man auf seine Ziele und fragt sich, hey, bringt mich das weiter bei meinen Zielen, ja oder nein? Und wenn es nein ist, dann sagt man einfach nein. Und ich glaube, bei mir wird nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal ein stärkeres Fokusjahr, halt nur auf Nexus Flow, nur auf Journeyman. Und dann werde ich wahrscheinlich zu allem anderen einfach Nein sagen. Außer natürlich zu Unicorn-Ideas alle 2 Wochen.
Sehr gut, das habe ich darauf gewartet. Ja, ich habe, als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich auch so darüber nachgedacht und was ich da schreiben würde. Und ich hatte, was ich antworten würde. Und bei mir war es vielleicht eine ganz ähnliche Sache. Ich habe, du weißt ja, ich habe ja auch eine große Freude daran an No-Code und Automatisierung.
Ja.
Und ich habe mich mal gefragt, okay, ich würde gerne so ein bisschen Paid Outreach machen. Also ich würde gerne den Newsletter ein bisschen wachsen lassen, auch durch Paid Ads. Und dafür brauche ich auch ein bisschen Geld. Ja, und dann brauche ich einen Werbepartner, so in erster Linie. Deshalb, dann war die Frage, wie bekomme ich einen Werbepartner? Und dann habe ich angefangen, diesen Prozess einmal durchzumachen und überlegt, okay, was sind eigentlich Leads? Ja, wen sollte ich eigentlich hier anschreiben? Dann habe ich gemerkt, okay, wahrscheinlich Leute, die gerade in anderen Newslettern werben oder in Podcasts oder bei Gründerszenen oder so. Ja. Dann habe ich, okay, da war die erste Frage, okay, wie kriege ich jetzt eine lange Airtable-Liste mit all diesen Companies, die das machen? Dann war die zweite Frage, die dann kam, okay, wie finde ich auf LinkedIn die Person, die das wahrscheinlich verantwortet? Und die dritte war dann, wie kann ich in so einen Austausch kommen und so ein Media-Kit bauen, dass die Person sagt, das ist ja ein No-Brainer, ich arbeite jetzt mit Digital-Optimisten zusammen. Also ich hatte plötzlich drei klare Fragen und habe dann angefangen, das Ganze so zu automatisieren. Ich habe mit einem Virtual Personal Assistant gearbeitet, die saß auf den Philippinen, glaube ich. Der habe ich vorher so ein Video aufgenommen, die hat dann die ganzen Newsletter gescannt und hat mir immer in Airtable reingeschrieben, die werben gerade da, ja, in dem Format. Und dann habe ich ihr sogar die Tipps, so gezeigt, was die wahrscheinliche Person ist, die diese Entscheidung trifft. Da hatte ich am Ende eine ziemlich lange Liste an, die wöchentlich gewachsen ist, von halt Firmen, die gerade werben, die offensichtlich gerade Marketingbudget haben. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich konnte mich darauf nicht so fokussieren, wie ich es hätte machen müssen, ja, und dann auch ein Follow-up machen müssen. Weißt du, dann, dass dann eine Drip-Sequenz losläuft, dass ich die optimiere. Und ich würde auch sagen, dass ich war noch gar nicht reif genug dafür. Ja, weil guck mal, jetzt sind es über 10.000 Leute auf der Newsletter-Liste. Jetzt ist der Podcast, hat sich mehr als verdoppelt dieses Jahr. Ich glaube, jetzt ist eher der Zeitpunkt, wo das spannender ist für so große Werbeformate, ja. Und da war ich vielleicht ein bisschen too early und vielleicht wäre das meine Antwort gewesen, obwohl ich da wahnsinnig viel gelernt habe, wie man sowas macht und so einen kleinen, jetzt keinen Porsche, aber so einen kleinen VW Golf oder so ein Twingo habe ich da hingestellt.
Eigentlich hast du einen MVP gebaut, ein Experiment gemacht, ja.
Und ich meine, dann habe ich mich natürlich da auch gefragt, boah krass, jetzt habe ich hier so eine mega lange Liste von Leuten, die werben. Eigentlich kann ich ja da auch einfach Werbepartner ranholen und wie so eine Art Werbenetzwerk aufbauen, ja, für Newsletter. Aber auch da habe ich keine Zeit für, weißt du, also deshalb, also das Schöne aber ist, wenn man anfängt, dann merkt man selber, wie viel Potenzial es eigentlich gibt, ja, und was man eigentlich machen könnte. Und das ist ja, finde ich, das, was mir an diesem Podcast so Spaß macht, ist der, dass wir auch, glaube ich, vermitteln wollen, ist, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, die man machen kann. Und du hast gerade mit Alex Hormozi gesagt, ja? Also man könnte mit jeder Idee, wenn man die einfach besser macht oder einfach mal smart drüber nachdenkt, kann man eigentlich ein tolles, zumindest ein nebenberufliches Ding aufbauen. Und so, jetzt beende ich meine kleine Story hier.
Nee, aber es ist schon, also ich glaube, die Frage ist nicht, und ich glaube, das sage ich immer wieder, und viele Leute, glaube ich, die noch nicht so in diesem Geschäftsideen-Space drin sind, verstehen das meistens noch nicht ganz. Aber ich glaube, die Frage ist nicht, welche Idee nehme ich, sondern oder was ist meine Geschäftsidee, sondern welche nehme ich? Weil es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Ich glaube, man muss sich einfach fokussieren und zu ganz, ganz vielen Sachen Nein sagen.
Alright, wer ist dran? Ich lasse mal meine Frage, ne? Dann genau, bist du dran mit der nächsten Frage.
Und zwar, warte mal. Genau, du hast gefragt, mit welches Projekt hätte ich mir lieber gespart 2023, da bin ich dran. Eigentlich eine ganz einfache Frage, worin bist du 2023 besser geworden?
Ich glaube, ich bin besser geworden in 2023, Nein zu Ablenkung und Ja zu meiner Familie zu sagen, vor allem zu meinen Kindern. Weil ich glaube, das ist, wir haben beide sehr junge Kinder, ja, und ich glaube, ich genieße das total. Ja, also ich glaube, dieses Family-Dasein, das gefällt mir sehr. Und ich bin viel besser darin geworden, Sachen mal stehen zu lassen, Duplo zu spielen oder Lego zu spielen, weißt du, und mal eine halbe Stunde irgendwie. Weil das ist dann, das finde ich, das ist so, das macht so Spaß, ja, und das ist so rewarding. Und also wenn man mal, als wir gesagt haben, komm, wir machen so ein Jahresreview, ich habe auch wahnsinnig viel auch über familiäre Sachen nachgedacht. Weißt du, erst in zweiter Linie habe ich erst über den Job nachgedacht. Und das wird mir manchmal klar, dass wenn wir alle irgendwie mal 70 sind, 80 hoffentlich gesund, dann ist am Ende die Familie das Wichtige, ja. Und deshalb glaube ich das auch. Also, dass darüber mache ich mir echt gerade viele Gedanken, weil ich glaube, wir beide mögen Arbeit, ja, wir machen das gerne, haben irgendwie viel Spaß dran, auch diesen Podcast zu machen. Und da die richtige Raum zu geben für die Familie. Das ist schon was, worüber ich mir sehr viel Gedanken mache. Und ich glaube, da bin ich vielleicht sicherlich nicht perfekt, aber da bin ich dieses Jahr, glaube ich, besser geworden. Deshalb, cool. Ich glaube, da bin ich einen Schritt nach vorne gegangen.
Ja, schön. Ist doch eine tolle Sache. Und ich glaube, das verändert sich ja auch total, sobald man Kinder hat, welche Prioritäten man hat. Also man nutzt die Zeit ja auch komplett anders. Und ich glaube, da braucht man immer so, glaube ich, ein Jahr, zwei, um da so ein bisschen reinzukommen. Mhm. Aber schön, dass du das geschafft hast. Ich glaube auch, und darum glaube ich auch so an dieses Remote-First-Modell, wie sie es bei Journeyman haben. Ich sehe einfach für mich persönlich, wie viel mehr Zeit ich im Vergleich zu anderen Freunden von mir habe, die irgendwo beim Konzern arbeiten, dann jeden Morgen erstmal eine Dreiviertelstunde dahin fahren müssen. Ich glaube, ich arbeite bestimmt mindestens so viel, wenn nicht mehr. Aber ich abends, wenn halt meine Tochter nach Hause kommt, bin ich halt da. Ja, oder morgens kann ich noch Tschüss sagen oder ich hole sie halt auch Freitagnachmittag mal ab, und das finde ich was unglaublich Bereicherndes auch.
Ja, ich habe ja auch ein bisschen die Corporate-Perspektive dagegen, ja. Und ja. Da glaube ich, da kann man auch durchaus, das muss ich dir mal sagen, ich war auf Reddit, das kennst du, ne? The Front Page of the Internet, so ein Nischenforum, Interessen, Special Interest Forum. Und da gibt es ein Reddit-Forum, das heißt overemployed heißt das, also überbeschäftigt, ja, sozusagen. Ja. Und da sind Leute, die teilen, wie sie im Remote arbeiten und wie die besten Tipps und Tricks, um zwei Jobs gleichzeitig zu arbeiten. Also gleichzeitig bei Google zu sein oder bei irgendeinem Startup zu sein und dann noch irgendwo anders zu arbeiten. Und sogar so, das ist wirklich wild, ja, wild, wie die Kids sagen. Weil da geben die auch so Tipps, wie ich Conference Calls einfach gleichzeitig machen kann. Ja, weißt du, also krass. völlig gaga. Ja. Und ich bin, also nicht, dass ich das den Leuten, hier alle pauschal andichte. Ich glaube, Remote Work, ich nutze das auch, ja. Ich bin auch super gerne auch mal zu Hause. Ich glaube aber, für so ein Corporate ist es manchmal doch auch ganz gut, so ein bisschen Kultur, dass die Kultur nicht zu kurz kommt. Ja, dass man die Leute, dass man halt nicht einfach nur, ich kündige da, ich schicke meinen Laptop und am nächsten Tag kommt der neue Laptop und ich mache den auf und wähle mich dann bei einem neuen Slack ein oder bei einem neuen Google. Weißt du, ich glaube, diese Kultur, die hat schon echt eine große Relevanz, auch für so Companies. Da gibt es auch Gegenargumente, will ich sagen, ja. Also ich glaube, es geht da um die Mischung, zumindest.
Okay, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Da könnten wir auch eine ganze Folge drüber machen, Remote versus Office Work.
Wahrscheinlich.
Genau, aber.
Du willst mich abwürgen.
Nee, ich will dich nicht abwürgen, ich könnte da jetzt natürlich noch eine Stunde drüber quatschen, aber ich glaube.
Na gut. Dann kommt jetzt meine dritte und letzte Frage für dich. Die ist ganz straight. Gerne. Was ist das beste Buch, das du 2023 gelesen hast?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht besonders viele Sachbücher gelesen 2023, sondern ich hatte wieder mal so einen Schub Fantasy und Science Fiction. Das ist auch für mich immer so ein bisschen ein Getaway, abends einfach noch irgendwie ein Fantasy oder ein Science Fiction Buch zu lesen. Ich bin da total Fan von, schon seit ich Kind bin, mit Harry Potter angefangen, dann Herr der Ringe und dann Science Fiction, halt die ganzen Klassiker, 1984, Brave New World etc. Oder auch irgendwie Isaac Asimov und so. Aber wenn ich mir so überlege, doch, ich glaube zwei Bücher, die mir, glaube ich, wirklich mich weitergebracht haben. Einmal Hyperfocus, und zwar ist das ein Buch, der Titel sagt schon, der also ein paar Theorien aufstellt, wie man sich besser fokussieren kann. Und es ist aufgeteilt in zwei Teile. Einmal Hyperfocus und was ich fast spannender finde, ist Scatterfocus. Also bei Hyperfocus, das sind dann so Sachen wie, block dir halt deine Zeit, mach die Pomodoro-Technik mit 25 Minuten, mach dein Handy weg, vielleicht auch physisch. Also die klassischen Sachen, die man eh schon überall hört. Und dann Scatterfocus, also der zweite Teil des Buches, den fand ich spannender, weil da haben sie eigentlich gesagt, hey, wenn du so fokussiert arbeitest, damit du so fokussiert arbeiten kannst, musst du deinem Gehirn auch mal Auslauf geben. Ja, du musst dein Gehirn sich erholen lassen. Und das heißt beispielsweise, wenn du spazieren gehst, hör halt keinen Podcast. Denn wenn du einen Podcast hörst oder Musik hörst, ist dein Gehirn immer so unbewusst aktiv und es macht keine Pause. Sondern eigentlich solltest du, wenn du Pause machst, am besten spazieren gehen, ohne dass du irgendwas hörst, sondern einfach so deinen gedankenfreien Lauf lassen. Ich glaube, das Gleiche ist ja zum Beispiel bei Meditation oder sowas. Mhm. Ja, wenn man wirklich einfach so versucht, nur auf seine Atmung zu achten, wirklich das relaxt das Gehirn, oder Schlafen natürlich. Schlafen ist so das Beste überhaupt. Aber das fand ich extrem spannend und ich habe wirklich total aufgehört, während Spaziergängen oder beim Joggen oder beim Sport irgendwas zu hören, sondern lass einfach mal einen Gedanken freien Lauf. Und ich glaube, beim Spazieren kommen mir manchmal die besten und coolsten Gedanken, weil ich das einfach so frei laufen lasse und du erholst dich halt auch viel besser. Oder bei kleinen Pausen, scroll halt nicht auf Instagram oder TikTok, das ist keine Erholung für dich, sondern du musst da wirklich deinen Gedanken so ein bisschen freien Lauf lassen. Geh kurz 5 Minuten an die frische Luft. Also das hört sich jetzt alles sehr banal an, aber für mich war das so ein bisschen eine Revelation, weil ich war halt schon in diesem Dings gefangen, ja, ich will meine Zeit irgendwie beim Spazieren noch optimieren, ich höre mir noch irgendwie den Economist oder irgendeinen Podcast oder sowas an. Aber um dich eigentlich, um eigentlich weiterzukommen, deine Fokusgedanken müssen dann irgendein Outlet haben und plötzlich kommen halt so unstrukturierte, kreative Gedanken passieren dann bei diesem Scatter Focus und das habe ich jetzt viel mehr gemacht dieses Jahr. Mhm. Das war so das eine Buch.
Das ist eine schöne Sache, ja. Ich habe auch versucht, dieses Jahr abends zu lesen einfach oder einfach mal gar nicht zu lesen. Ja. Kein Podcast, sondern nicht auf gar keinen Fall ins iPad zu gucken, vorm Schlafen gehen. Und jedes Mal, wenn ich das mache, ich fühle mich am nächsten Tag einfach viel besser. Ja, nur irgendwie, also ich muss sagen, diese moderne Welt, die greift immer nach einem, wie so eine Krake, weißt du, also immer irgendwie, also das Schlimmste finde ich, also was ich schon seit Jahren abgestellt habe, ist Notifications. Und ich kann nicht verstehen, dass jemand an seinem, ich habe für vieles Verständnis, aber Notifications am Handy, da habe ich kaum Verständnis für, ja, weil ich das ja die ganze Zeit wieder zu der Krake Smartphone bringt. Also mein Smartphone ist super dumm und ich habe da gar nichts, ich sehe da eigentlich gar nichts, ich sehe noch nicht mal was am Bildschirm, okay, wenn mich jemand anruft, ja, dann sehe ich's. Aber sonst nichts, keine Töne, das macht gar nichts. Und dann, ich finde es toll, wenn man selber bestimmen kann, wann man drauf zugreift. Ja, es geht ja sicherlich nicht für jeden, ja. Also wahrscheinlich, wenn man on call ist oder so oder einen anderen Job macht, dann geht es nicht. Aber wenn man die Chance hat, dann würde ich es machen, weil sonst würde ich echt lang, würde ich irgendwann depressiv, wenn ich nur an diesem Handy hänge.
Genau. Also das war das eine Buch und ich will noch ein weiteres bringen. Also wie gesagt, dieses Scatterfocus, also Hyperfocus heißt das Buch, aber da vor allem der Teil Scatterfocus. Und das zweite Buch ist Scaling People.
Und zwar das ist ja der menschenverachtendste Titel überhaupt, oder? Scaling People, oder? Wo sehe ich das falsch?
Scaling People, Tactics for Management and Company Building. Hier habe ich es.
Sagen wir jetzt nichts mehr.
Und zwar wurde das geschrieben von Claire Hugh-Johnson. Das ist die COO von Stripe oder war die COO von Stripe. Und ich glaube, ich habe schon mal über dieses Buch gesprochen, aber für mich ist das so ein kleiner Mini-MBA. Das ist einfach... Die zeigt ganz klipp und klar auf, welche Elemente muss eine Firma vorweisen, wie baut man diese Elemente, also zum Beispiel Vision, Mission oder Year-End-Reviews oder der Budgetprozess oder wie sieht ein guter Hiring-Prozess aus, wie sieht ein guter Feedback-Prozess aus. Also so Management-Basics, vielleicht sogar mit nicht nur 101, sondern ein bisschen advanced, wie man eine Company klipp und klar aufbaut, dass sie dann auch skalieren kann und dass sie ready ist und dass die Prozesse sauber aufgebaut sind. Mhm. Das habe ich nie gelernt an der Uni. Ein ähnliches Buch dazu ist das Buch vom Intel-CEO oder vom former Intel-CEO, heißt irgendwie so High Output Management oder sowas heißt es.
Das ist John Doerr, der IBM-Manager,
genau.
Der OKRs, also eine Form von früher Form von OKRs eingeführt hat. High Output Management, sehr empfehlenswert.
Genau. High Output Management heißt es, genau. Fand ich mega cool. Der heißt, war das John Doerr? Nee, das war nicht John Doerr, das war Andrew Grove.
Andrew Grove. Ah, du hast recht, sorry, mein Fehler. Genau. Ja, John Doerr war jemand
anders. Und das ist so ein bisschen, und Scaling People, es ist so no Bullshit. Es gibt einem auch Templates, was da sind, dann Templates drin ist. Wie kann man ein Feedbackgespräch führen? Wie sieht eine gute Mission und Vision aus? Wie kann man ein Offsite gestalten? Weißt du, Dinge, wo wir super viele Buzzwords für haben und die so in der Startup-Welt immer gesagt werden, das musst du machen. Aber ich habe noch nie so ein Handbuch gehabt, wo mir gesagt wurde, hey, wenn du ein One-on-One mit deinem Mitarbeiter machst, das ist the world's best playbook für ein gutes One-on-One mit deinem Mitarbeiter. So musst du ein Staff-Meeting gestalten. So musst du Documentation machen. Das ist wirklich, also dieses Buch, das ist meine Bibel mittlerweile.
Also du hast einen so guten Job gemacht, dieses Buch zu pitchen, Samuel. Also ich bin gerade schon auf Amazon und guck mir, es ist gar nicht so einfach zu kaufen, glaube ich.
Also ich kann es dir auch mal geben.
Gerne, da so, muss ich das mal.
Ich habe es erst auf dem Kindle, jetzt habe ich es mir noch Hardcover gekauft, weil ich finde das so cool, auch einfach alles, was hier blau ist, sind halt Templates, ja. und Templates und Vorlagen. Und dann gehe ich einfach hier rein, wenn ich ein neues Problem habe und schaue mir die Templates an und setze das dann direkt um bei Journeyman.
Stark. Pass auf, dann darf ich noch kurz mein Buch des Jahres reinwerfen. Ja? Ich mache es ganz schnell.
Alles gut.
Mein Buch des Jahres ist David Ogilvy oder Ogilvy. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Ja. Die weltbekannte Werbeagentur gleichen Namens, Ogilvy, glaube ich. Er hat ein Buch geschrieben vor vielen Jahren, das heißt On Advertising, über Werbung auf Deutsch. Okay. Und dieses Buch ist deshalb so toll, weil dieser Mann nimmt kein Blatt vor den Mund. Der wohnt in einem Schloss in Frankreich und auf einer Seite ist dieses Schloss in Frankreich auch groß abgebildet, um zu sagen, hier, es gibt auch sehr viel Geld in Werbung. Ja, also der Mann ist, dem ist alles egal und der berichtet über zwei Sachen. Erstens, wie schreibe ich eigentlich eine Werbung, die wirklich bei den Menschen ankommt? Und das ist eine ganz fundamentale Frage, weil das heißt, wie errege ich überhaupt Aufmerksamkeit? Wie erzähle ich in der kürzesten Zeit eine relevante Geschichte für die Person? Und wie erzähle ich eine Geschichte? Und diese Learnings, die Sachen, die man da liest, die finde ich für jeden, der im BWL-Kontext unterwegs ist, total wichtig, weil es geht immer darum, natürlich, wenn du Mitarbeiter gewinnen willst, ja, wenn du Investoren überzeugen willst, du musst immer irgendwie überlegen, Mensch, wie kann ich diese Person überzeugen? Es ist alles ein bisschen eine Werbung. Und diese Person hat total spannend, auch data-driven, da datenbezogen, da Fakten. Und das Zweite, worüber er spricht in dem Buch, ist, wie er eigentlich seine Firma aufgebaut hat. Ja, seine Werbeagentur, dass sie zu einem globalen Riesen geworden ist. Auch total interessant, ein bisschen anders gelagert als dein Buch Scaling People. Aber kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Und ich habe so viel da unterstrichen. Und auch ich hab auch ganz viele Werbung, die er in dem Buch hat, einfach mal kopiert und für digitale Optimisten auf Instagram ausprobiert. Geil. Weißt du, ob das funktioniert? Und das hat echt total Spaß gemacht, wie so ein kleines nerdiges Science-Experiment. Das kann ich jedem empfehlen. On Advertising von David Ogilvy, glaube ich.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, beide unsere Bücher, die sind sehr, wir mögen, glaube ich, beide Bücher, die sehr gut umsetzbar sind. Ja, also ist egal, ob es Hyperfocus, Scaling People oder jetzt On Advertising, halt Sachen, die man dann direkt auch für sich verwenden kann und halt eins zu eins umsetzen kann. Nicht so dieses ganze Fluffy-Zeug, sondern halt direkt umsetzen.
Ja, super.
Cool. Hast du noch eine letzte Frage für mich?
Ja,
ich habe noch eine letzte Frage für dich.
Das war ja meine letzte Frage. Ja, schieß los.
Okay, ich bin ja ein großer Fan von Habits, ja, also irgendwelche Gewohnheiten sich aufzubauen, die man dann immer wieder macht, ohne groß dabei überlegen zu müssen. Hast du dir irgendwelche Gewohnheiten oder Habits aufgebaut 2023, die dir so ein bisschen dein Leben vereinfachen?
Ja, das ist eine tolle Frage, weil ich habe in der Tat dieses Jahr ziemlich viel verändert in meinem Tagesprozess und ich habe zwei Dinge gemacht, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Das erste ist, ich versuche jeden Morgen nach dem Aufstehen die Kinder Frühstück zu machen, aber dann mir Sportsachen anzuziehen und zumindest 10, 15 Minuten, wenn es nur Dehnen ist, ja, oder wenn es nur Liegestütze ist oder Sit-Ups oder irgendwas oder so ein kleines Programm.
Ey, ich dachte, du bist ein bisschen breiter geworden in den Schultern, Alex, oder so?
Ja? Ja, sicher, weiß ich nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, alleine die Tatsache, dass man morgens mal Sportsachen anhat, ja, und selbst wenn ich dann keinen Sport mache, aber dann mich um die Kinder kümmere oder in die Kita gehe, das macht schon einen Unterschied, ja. Und dann, ich mache viel wahrscheinlicher, dass ich mich zumindest dehne, wach werde, ja, so ein paar Stabilisierungsübungen mache. Das finde ich super. Und jetzt kommt mein zweiter Tipp, den ich wirklich jedem empfehlen kann. Und wenn ich das sage, dann fallen die Leute in zwei Kategorien. Entweder, ja, cool, wow, oder aber, geh mir weg, bloß nicht. Und dieser Tipp lautet, eiskalt duschen, jeden Morgen. Und das habe ich dieses Jahr angefangen, weil ich war auch natürlich beeinflusst von Venture Capital Twitter, ja, die sagen
so, Cold Plunge. Longevity und so, oder?
Ja, genau, Longevity. Ja. Und deshalb habe ich angefangen damit, manche Tage, klappt es natürlich nicht, aber ich mache es eigentlich fast immer. Und wenn man dann fertig ist, ja, und dann rauskommt aus so einer kalten Dusche,
geil, oder?
Das ist wirklich super.
Wie lange schaffst du? Wie lange machst du so? Timest du das?
Nee, time ich nicht. Nee. Aber es geht wirklich nur, ich bin da nicht so besessen und will dann 5 Minuten oder so, sondern es geht mir nur darum, diese erste Überwindung. Ja. Weißt du, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, mich jetzt in diesen kalten Wasserstrahl zu stellen, aber ich stelle mich einfach trotzdem drunter.
Ja.
Das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hilft mir das total, am Morgen gut anzufangen, ja, und dann einfach, das würde ich sagen, das ist mein Habit des Jahres, was mir sehr geholfen hat.
Cool. Ja. Hey, mache ich auch übrigens. Kalt duschen morgens und Sport, das kann ich nur jedem empfehlen. Aber ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, wenn man mal drin ist, das hilft einem wirklich super, in den Tag zu starten.
Ja. Samuel, wir sind schon wieder am Ende. Ja, das waren unsere krass. 6 Fragen. Ich verlinke die Bücher, über die wir gesprochen haben. Es war ein tolles Jahr. Wir haben wahnsinnig viel gemacht. Wir haben auch viel neue Hörer gewonnen. Deshalb vielen Dank, dass wir das ein Jahr wieder gemacht haben. Und wir sehen uns 2024.
Genau. Und ich freue mich schon auf die ersten Geschäftsideen dann im Jahr 2024. Genau,
die müssen wir heute abschneiden. Ja. Mach's gut, Samuel.
Alex, mach's gut. Tschüss.
Ciao. Mach's gut.